Herzlich willkommen zum RTS Unternehmertalk. Wir sprechen hier mit Menschen, die Unternehmen über Generationen hinweg weiterentwickeln und dabei Tradition und Innovation miteinander verbinden. Gerade Familienbetriebe zeigen, wie sich Werte, Handwerk und unternehmerischer Mut über viele Jahrzehnte hinweg weitertragen lassen. Heute haben wir einen Gast, dessen Unternehmen auf eine ganz besondere Geschichte zurückblickt. Vor über 180 Jahren als Tischlerei gegründet, hat sich der Betrieb im Laufe der Zeit zu einem international tätigen Yachtbauunternehmen entwickelt. Eine Entwicklung, die zeigt, wie wichtig es ist, sich immer wieder neu zu erfinden und gleichzeitig den eigenen Wurzeln treu zu bleiben. Lieber Andreas Schöchel, schön, dass du bei mir bist.
Hallo Carmen, danke für die Einladung.
Andreas, starten wir gleich in deine spannende Geschichte. Was macht Sunbeam genau?
Also Sunbeam baut jetzt in der dritten Generation Segeljachten noch am Matze und demnächst im Innviertel.
Genau, jetzt sitzt ihr gerade um, seid gerade mittendrin im Segeln.
Ja, genau.
Oder darüber sprechen wir später. Mhm. 1838 wurde die Tischlerei deines Urgroßvaters sozusagen gegründet. Was haben die da gemacht?
Ja, die haben eigentlich am Matze TV-Möbel gebaut. Ja. Also das war eine normale Tischlerei und ist dann später peu à peu dann zur Werft mutiert. Ja. Mhm.
Genau. Wie ist das entstanden, dass man da gesagt hat, wir machen jetzt nicht mehr TV-Möbel, sondern...
Ja, eigentlich ist das aus der Leidenschaft von meinem Großvater und seinem Bruder entstanden. Die haben irgendwo im Schilf einmal ein Wrack gefunden sozusagen und haben dann gesagt, na okay, segelbegeistert waren sie ja. Sie reparieren dieses Wrack und in der Tischlerei und gingen dann damit segeln. Und dann haben sie angefangen halt auch durch ihre Segelbegeisterung Regatten zu segeln. Und wie das halt bei den Seglern so ist, gewinnt halt nicht der, der am besten segelt, sondern der das beste Material hat. Und dann wurde ihnen halt irgendwann angeboten, das Boot zu verkaufen und haben gesagt, ja, okay, machen wir das halt, weil dann bauen wir uns halt wieder ein neues. Und so hat das halt angefangen und dann haben sie halt gemerkt, dass sie halt nicht nur einen Spaß haben können mit dem Segeln, sondern halt auch ein bisschen Geld verdienen können. Und dann haben sie sich gedacht, naja, wieso nicht das Hobby zum Beruf machen? Und dann ist irgendwann aus der Tischlerei vom Urgroßvater die Werft entstanden. Und dann haben wir ganz klassisch mit Holzbooten und Holzjollen angefangen.
Genau. Also richtig Holzboote,
genau,
also gibt es die heute auch noch?
Ja, es gibt dort und da gibt es noch ein paar, die herumfahren, aber die sind halt mittlerweile ja doch schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
Ja. Ah ja, und die Yachten, also die Werft, wann wurde die gebaut in Matze?
Na, wir haben
oder
dann,
hat man vorher noch woanders gebaut?
Na, wir haben dann zuerst eben direkt am Matze ist die allererste Werft entstanden. Und da ist dann auch mein Vater in die Werft mit eingestiegen und dann haben wir mit diesen glasfaserverstärkten Kunststoffen angefangen, das heißt mit GFK-Booten. Und die Werft der Matze ist gar nicht mal so lang dann aktiv gewesen am See selber, weil sich der Ort halt auch weiterentwickelt hat und der Produktionsbetrieb mitten im Ort war halt von der Lage ein bisschen ungünstig, dass er dann in die 70er Jahre, das heißt 1973 bis 75, ist dann am Obernberg, das ist der jetzige Standort noch, die zweite Werft gebaut worden, dann von meinem Vater. Genau. Und da hat sich dann eigentlich der Schöchel-Yachtbau so richtig weiterentwickelt.
Das ist jetzt die dritte Generation, die
genau.
Du jetzt schon bist. Wie war das mit Übergabe, Übernahme, hineinwachsen in das Neue? Wie war das bei dir?
Also ich bin ja mit dem Betrieb aufgewachsen, also wie man es ganz klassisch kennt. Also als kleiner Bub halt habe ich im Go-Kart im Betrieb herumgefahren und habe dann halt später jeden Sommer Ferial in der Firma gearbeitet und habe halt verschiedene Stationen durchgemacht und habe mal halt alles einmal anschauen dürfen. Also die Tischlerei, war im Lager, war in der Administration, war in der Laminierhalle und habe mitlaminiert. Und so habe ich halt den Betrieb wirklich halt in all seine Facetten kennenlernen dürfen. Und irgendwann war es dann aber mal so, nachdem ich ein Sportgymnasium besucht habe und dann nach meinem technischen Studium in die Firma das erste Mal eingestiegen bin, dass ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, naja, wenn ich den Betrieb irgendwann übernehmen sollte, dann wäre eine betriebswirtschaftliche Ausbildung schon nicht so schlecht, weil bis dahin habe ich ja G&V und eine Bilanz nur vom Hören und Sagen kennt. Und so habe ich gedacht, naja, das wäre natürlich schon vom Vorteil. Und dann habe ich noch ein zweites Studium angeschlossen und habe Betriebswirtschaft und Informationsmanagement an der FH in Salzburg gemacht. Genau.
Dein Papa hat dich aber eigentlich nie so gedrängt, oder? Oder war das schon sein Wunsch, dass du in die Firma einsteigst?
Der Wunsch, denke ich, war immer da, aber es war nie ein Druck da. Also ich habe mit meiner Ausbildung, auch nach dem Studium, bin ich dann einmal woanders hingegangen. Also ich war dann mal eine Zeit lang im Ausland und habe ein paar Sachen angeschaut, um einfach diese Betriebsblindheit zu vermeiden. Und wie gesagt, da ist nie ein Druck gekommen. Der Wunsch war, denke ich, immer da. Und das hat sich dann einfach so ergeben, denke ich. Also mir hat das dann einfach gefallen, dass ich auch den Betrieb weiterführen darf mit meinen eigenen Ideen. Ja, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, sowas zu machen.
Der Papa hat ja mit deinem Onkel gemeinsam die Firma eigentlich weitergeführt.
Genau, genau.
Und irgendwann ist dann so der Schnitt gekommen, wo du gesagt hast, wie war das?
Ach, ja, das war nicht so leicht. Also ich glaube, das... Ja, in einem Familienbetrieb ist es, glaube ich, das werden wahrscheinlich einige bestätigen, nicht immer ganz so easy, dass man halt auch innerhalb der Familie die Emotionen mal ein bisschen zurückstellt. Und ja, da ist so auch die eine oder andere Tür geflogen, so ehrlich muss man sein. Aber am Ende des Tages war das ja so, dass wir dann relativ rasch gewusst haben, was wir wollen und was wir nicht wollen, also alle gemeinsam.
Ich weiß noch, dass man erzählt, wie wir vorher so geredet haben, du bist irgendwann auf der Couch gesessen und hast gewusst, ich muss jetzt...
Ja, das war ein Wochenende und eigentlich war ich von der Couch am Weg zum Kühlschrank und auf dem Weg habe ich mir gedacht, nein, so wie es jetzt ist, will ich das nicht. Ja, und das ist nicht der richtige Weg für mich. Und,
du hast das dann auch ganz offen angesprochen?
Genau, genau. Also ich habe dann auch gleich den Weg gesucht und habe gesagt, das ist nicht das, was ich möchte. Und habe das ausgesprochen und dann ist auch von der Gegenseite oder von den anderen Parteien genau das Gleiche gekommen. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das so nicht. Und ich habe gesagt, gut, dass du das sagst, weil ich möchte das so auch nicht. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt liegt das einmal alles am Tisch und ist einmal ausgesprochen, was tun wir jetzt mit dieser Information und wie gehen wir damit um und welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt? Und haben dann einfach die verschiedenen Möglichkeiten diskutiert und aus diesen verschiedenen Möglichkeiten ist halt letztendlich dann die jetzige Lösung entstanden, dass ich die Firma halt alleine weiterführe.
Ich finde das echt cool, dass du das gemacht hast, dass du das so direkt angesprochen hast und dann auch gemerkt hast, die anderen haben eigentlich auch ein Redebedürfnis. Und aus dem außer, also wie ich sage das immer, mit dem Reden kommen die Leute zum. Das ist einfach so, man muss einfach reden. Aber das fällt, glaube ich, in der Familie schwerer wie vielleicht mit fremden Menschen. Weil die Emotion oft halt auch dabei ist.
Genau, also das klingt jetzt vielleicht alles ganz easy, aber das war natürlich auch ein Prozess und hat natürlich auch seine Zeit gedauert, bis man sagt, so, aus, das ist nicht das, was ich möchte. Und für mich war aber eigentlich dann auch nie das, für mich war die Firma ja eine Option. Und Gott sei Dank habe ich eine gute Ausbildung genießen dürfen. Von dem her habe ich auch keine Sorge gehabt, dass ich irgendwas anderes machen kann, was mir Spaß macht. Und wir haben uns auch in diesem Prozess dann auch von extern jemanden geholt, der dieses ganze Thema und diesen ganzen Übergabeprozess eben begleitet hat. Weil wir haben immer geschaut, dass wir relativ rasch da zu einer vernünftigen Lösung kommen und sind es sehr pragmatisch angegangen. Weil wenn man sich da irgendwie in Details verliert, dann
kommt man nicht weiter.
Dann zieht sich das ein bisschen und dann ist da, glaube ich, kein geholfen. Von dem her haben wir dann schon rasch und pragmatisch Lösungen erarbeiten können und haben das dann auch, denke ich, gut für alle Seiten über die Bühne gebracht.
Toll. Gratuliere.
Ja, danke.
Was hast du dann als erstes verändert oder hast du dann gleich schon irgendwie mit neuen Konzepten gestartet?
Ja, also wir haben kurz bevor ich übernommen habe, eigentlich schon die ersten Ideen gehabt zu einem neuen Boot und zu einem neuen Konzept. Und das war dann für mich natürlich auch die perfekte Gelegenheit, wo ich jetzt dann als Geschäftsführer und Eigentümer von Sunbeam gestartet habe, einfach gleich mit einem neuen Konzept auf den Markt zu kommen, so wie ich mir halt auch ein Segelboot vorstelle und wie mir halt auch denken, dass das heutzutage ein Segelboot ausschauen soll.
Und wie schaut das aus?
Ja, das haben wir, also wir haben das gemeinsam mit der Firma Kiska entwickelt und designt und wollten einfach dieses Thema Segelboot einmal komplett neu denken und neu von anderen Perspektiven beleuchten, weil wir haben gesagt, das ist halt extrem schade, wenn so schöne Segelboote, wenn kein Wind ist, zum Beispiel nur im Hafen liegen oder halt einfach so wenig genutzt werden. Und für uns war einfach mal die Überlegung, wie kann man denn ein Boot gestalten, dass das mehr genutzt wird und dass einfach dieses Boot, dieses Segelboot mehr kann, als wie nur segeln. Ja, im Kern ist natürlich immer nur ein Segelboot, aber hat einfach mehr Facetten. Ja. Das heißt, ich kann es auch eben als Ausgangsplattform für verschiedene andere Wassersportaktivitäten nutzen. Und dahingehend haben wir dieses ganze Konzept oder das ganze Thema Segelboot einfach neu gedacht.
Was kann ich mir da jetzt vorstellen, was da jetzt anders ist wie vorher?
Ja, erstens mal haben wir uns einfach überlegt, wie schaut denn so ein Tag am Wasser aus? Diese alten Seebären, sage ich jetzt einmal so, die gibt es eigentlich de facto so in der Art und Weise nicht mehr. Das sind auch nicht mehr unsere Kunden. Das sind unsere Kunden, die wollen einfach einen lässigen Tag am Wasser verbringen, mit Freund oder mit Familie, mit den Kids. Und da muss einfach für jeden was während diesem Tag dabei sein. Also, dass da einfach jeder sich abgeholt fühlt. Und da muss das Boot einfach, da wird das für ein paar Stunden als Segelboot auch genutzt und dann muss ich da ankern können, da muss ich da baden gehen können, da muss ich da grillen oder chillen oder sonnen, lesen, Musik kochen, schnorcheln gehen, Stand-up-Paddleboards fahren gehen. Das Boot muss einfach viel mehr können, als wie nur ein Segelboot zu sein. Ja. Und dahingehend haben wir halt das Konzept da anders gedacht und haben halt, ich war bei mir im Freundeskreis dann mit Freunden geredet, die überhaupt keine Segler waren und habe einfach gefragt, naja, wie muss denn ein Boot für die ausschauen, dass für die überhaupt interessant ist? Du hast ja gar nichts mit Segeln am Hut, aber trotzdem, wie würdest du das vorstellen, was muss das kennen? Und aus diesen Gesprächen heraus ist dann halt eben da das Lastenheft entstanden für dieses neue Projekt. Und der Gerald Kiska hat mich dann irgendwann mal gefragt, muss das Ding überhaupt einen Mast haben? Sagen, ja, das war schon nicht schlecht. Also wir können nicht alles auf links dran, vieles, aber nicht alles. Und man sieht, dass das sehr gut funktioniert hat und einen sehr guten Anklang findet am Markt. Hat natürlich am Anfang sehr polarisiert, weil wir ja mit Sunbeam schon eine sehr, sagen wir mal, traditionsbewusste Marke sind und eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, angestaubtes Image gehabt haben, aber schon sehr für den klassischen Bootsbau, wie man den halt so kennt, gestanden sind. Und das Ganze jetzt einfach mal modern zu interpretieren, war halt schon ein bisschen ein Bruch mit der Tradition, sage ich mal. Wir haben schon diese gelernten Markenwerte wie Bauqualität, die haben wir natürlich weiter beibehalten, weil ganz egal, ob das Boot jetzt klassisch gebaut ist oder klassischen Look hat oder modernen Look, die Bauqualität ändert sich nicht, nur durch den Look. Aber wir wollten einfach neue Markenwerte dazu fügen, eben dieses Design und einfach modernes Erscheinungsbild und diese universelle Nutzung.
Und im Zuge dessen hat sich ja dann auch eigentlich die Zielgruppe ein bisschen verändert, oder? Vom Seebären, wie du vorher gesagt hast, zu jüngeren Leuten, die mit Familie, Freunden und so weiter am See oder am Meer die Zeit verbringen wollen.
Genau. Also das hat sich dahingehend geändert. Also das Segelboot hat sich ja generell in seiner Nutzung geändert. Das hat jetzt einfach meiner Meinung nach ganz einen anderen Platz in der Freizeitgestaltung. Unsere Kunden sind jetzt jünger. Das ist nicht mehr so, dass jetzt derjenige, der jetzt kurz vor der Pension steht oder jetzt in Pension ist und sagt, jetzt habe ich Zeit, jetzt gehe ich segeln, sondern das sind Menschen, die noch vorher im Berufsleben stehen. Und das Segelboot muss da halt in der Freizeit entsprechend genutzt werden können. Das heißt, auf Deutsch, das Segelboot darf keine zusätzliche Arbeit machen, sondern ich will das Segelerlebnis haben. Das ist das, was ich genießen möchte. Ich möchte den Tag am Wasser haben, aber ich möchte nicht nur zusätzlich mir irgendwie nur Arbeit aufheißen, sage ich mal, und mich nur um das Boot in einem gewissen Ausmaß kümmern müssen. Deswegen müssen unsere Boote auch einfach handelbar sein. Sollte für denjenigen, der ein bisschen geübt ist, einfach ohne Probleme, muss der das im Griff haben. Und dieser ganze Pflege- und Serviceaufwand, der muss ja da entsprechend minimiert werden.
Mhm. Genau. Wie ist das mit den Segelbooten? Man spricht ja da jetzt auch sehr viel wahrscheinlich über elektrisch oder mit Dieselmotor betrieben. Wo habt ihr da eure Präferenzen hin?
Also wir haben da schon vor einigen Jahren unsere komplette Produktpalette elektrifiziert. Und da meine ich jetzt nicht nur, dass wir einen Elektromotor als Option anbieten, sondern alle unsere Boote kommen im Standard mit einem Elektromotor ausgestattet. Und die Kunden können dann halt je nach Einsatzgebiet wahlweise dann auch auf einen Dieselmotor switchen. Genau, aber wir sehen da schon einen ganz klaren Trend in Richtung Elektromotor. Ich meine, man muss ja sagen, dass wir ungefähr 60 bis 70% unserer Boote an Binnenreviere liefern und da sowieso eher auf den Elektromotor zurückgegriffen wird. Vor allem halt auch durch diese neuen Technologien, die es jetzt am Markt gibt, hat sich natürlich auch einiges geändert. Und man muss auch sagen, dass dieses Thema Elektromobilität generell, also auch was jetzt den Kfz-Markt anbelangt und die Akzeptanz, die daraus resultiert, halt auch auf die Bootsbranche überschwappt.
Und, ja, und am Meer, glaube ich, ist
am Meer ist es halt natürlich ein bisschen was anderes, ja, weil am Meer ist es halt trotzdem nur ein Sicherheitsthema. Am Meer habe ich einfach mehr Welle, da kann das Wetter auch nochmal schneller switchen als wir am Binnenrevier. Und da ist das halt ein Sicherheitsthema. Ja. Aber wir haben durchaus auch Kunden, die sagen, ich bin nur küstennah unterwegs und greife da auch zu einem Elektromotor. Aber am Meer, muss man schon sagen, ist normalerweise der Dieselmotor immer nur die Hauptantriebsart. Genau.
Produziert sie eigentlich die Schiffe auch so auf Verdacht oder auf Bestellung?
Nein, also wir bauen keine Schiffe auf Lager, sondern das sind alles Kundenbestellungen, die wir bauen.
Und wie lange dauert das, wenn ich jetzt sage, heute zu dir sage, du, weil du bringst mich gerade vorher auf den Segelguster?
Na, die erste Frage, was wir dann stellen, ist immer, wann möchtest du denn segeln gehen? Das ist ja die entscheidende Frage. Und dann schauen wir, ob wir das in den Zeitrahmen realisieren können oder nicht. Also, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass die Boote entsprechende Durchlaufzeiten haben. Ist natürlich auch immer abhängig von der Bootsgröße und von der Ausstattung, weil wir haben ja einen sehr hohen Individualisierungsgrad, ja, also die Kunden können aus zahlreichen Optionen auswählen und ich sage mal, je individualisierter das Boot ist, desto länger dauert es, das zu produzieren und bei uns ist halt alles Handarbeit, das heißt, da baut kein Roboter das Boot, das fällt nicht irgendwo vom Bandel runter. Und entsprechend muss man halt dann auch mit Lieferzeiten rechnen. Aber Lieferzeiten sind ja nichts Schlechtes, sondern das steigert ja die Vorfreude auf See.
Ja, auf jeden Fall. Aber so ungefähr so.
Ja, also die Durchlaufzeit, sage ich mal, von so einem 32-Fuß-Boot sind zwischen 8 und 11 Wochen.
Das ist ungefähr. Ja relativ schnell eigentlich. Das heißt, ich könnte heuer noch segeln gehen.
Na, heuer wird es schwierig. Nächstes Jahr vielleicht.
Gell? Ja, und ihr siedelt ja gerade in eure neue Produktionsstätte. Genau. Wie geht es da rund oder zu? Oder wie ist das jetzt überhaupt entstanden, dass ihr sagt, wir siedeln?
Wie ist das entstanden? Die Werft in Matze steht halt einfach schon seit ein paar Jahren, also jetzt seit über 50 Jahren. Und irgendwo sieht man das dem Gebäude auch an. Ja. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, uns da zu verändern und dann wollte ich einfach von der grünen Wiese eine neue Werft bauen, weil wir haben natürlich auch geschaut, welche Optimierungspotenziale haben wir denn noch in der Produktion und das wäre jetzt in Matze schwierig gewesen, das zu realisieren und wenn man aber jetzt die gesamte Produktion quasi vom weißen Blatt Papier neu planen kann, kann man da natürlich dort und da schon noch ein bisschen was rauskitzeln.
Ja, und gerade ihr bestellt ja die Teile und die werden dann bei euch zusammengebaut.
Genau.
Ihr produziert jetzt nicht selber irgendwie wie sagt man da?
Nein, also wir haben früher schon wirklich alles selber gemacht im Haus. Da haben wir eine sehr große Fertigungstiefe gehabt, also wirklich den ganzen Holzbau, den Möbelbau, auch die ganzen Beschläge, also alles, was mit Metallarbeiten zu tun gehabt hat, eigentlich im Haus gebaut. Und das haben wir ein bisschen verändert, so 2019, 20, wo ich dann gestartet habe und gesagt, naja, das ist so in Österreich eigentlich nur noch schwer realisierbar. Ich meine, bauen kann man alles, nur man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben relativ hohe Lohnkosten und alles selber herzustellen ist möglich, aber am Ende wirst du halt irgendwo bei einem Preis rauskommen, wo du halt nicht mehr wettbewerbsfähig bist. Und deswegen haben wir die Fertigungstiefe verringert und arbeiten jetzt viel mit umliegenden Betrieben zusammen und schauen, dass wir uns halt aufs Assembling konzentrieren. Das heißt, wir kriegen halt einzelne Module angeliefert und der Zusammenbau bei uns wirklich von der leeren Schale, vom leeren Rumpf bis hin zum fertigen Boot, das passiert schon alles in Matze und jetzt in Zukunft halt in Mundofing. Aber die Bauteile selber, die kriegen wir dann als Module zugeliefert.
Genau. Ihr habt ja in der Ukraine Zulieferer?
Nein, in der Ukraine haben wir keine Zulieferer.
Ah, nicht?
Nein. Habe ich das Nein, in der Ukraine nicht. In Polen haben wir Zulieferer, so. In Bosnien haben wir Zulieferer, in Slowenien haben wir Zulieferer, in Frankreich, in Italien, in Spanien. Also wir sind ist relativ breit gefächert. Unsere Zulieferer aber in der Ukraine haben wir keine.
Ah, okay. Na, da habe ich das irgendwie falsch verstanden. Aber exportieren tut ihr sehr weit. Es gibt da in Australien Menschen, die mit euren Booten fahren.
Ja, das stimmt. Wir schauen natürlich, dass wir unsere Boote weltweit auf die Gewässer bringen.
Wie ist das eigentlich, wenn jetzt so ein Boot fertig ist? Mhm. Wo testet ihr das, ob es wasserdicht ist? Das ist nicht gleich bei der ersten Ausfahrt.
Ja, also wir haben da ein Testbecken, also ein Testpool bei uns in der Werft. Und da kommt jedes Boot rein. Jedes Boot wird da reingehoben und wird da dann beregnet. Also wir haben eine eigene Beregnungsanlage. Man muss sich das ja so vorstellen, alles was am Boot montiert wird, ist ja potenzielle Leckage und gehört halt entsprechend abgedichtet und das überprüfen wir halt. Und dann werden auch die Motoren eben geprüft, es werden Bugschalruder geprüft, Kielhydrauliken und so weiter, Steueranlagen werden geprüft. Genau, also diese ganze Qualitäts- und Endabnahme, die passiert da in diesem Tauchbecken.
Du hast mir erzählt, du hast einen ganz besonderen Kunden. Die deutsche Bundeswehr, ja. Die ihr mit Schiffen beliefert. Mhm. Wie ist es zu diesem Deal gekommen überhaupt? Also,
wir haben 2019 schon mal Boote für die deutsche Bundeswehr, das heißt speziell für die Marineschule in Mürwik, liefern dürfen. Das war eine Ausschreibung und die haben jetzt eine Ergänzungsbeschaffung für diese Boote ausgeschrieben und wir haben diese Ausschreibung wieder für uns entscheiden können und dürfen jetzt nur mehr Boote für die Marineschule bauen und liefern. Und auf diesen Booten werden Kadetten ausgebildet, um dann später auf der Grauen Flotte, sprich auf Zerstörern und auf U-Booten dienen zu können. Genau. Die lernen halt auf unseren Booten Seemannschaft und lernen dann navigieren und genau.
Da werden die Boote dann auch sehr beansprucht, was dann euch auch wieder ein bisschen hilft wahrscheinlich. Dass ihr wisst,
genau, also man muss sich das ja so vorstellen, dass genau die Boote werden da natürlich entsprechend stärker beansprucht als wie jetzt vom Otto Normalsegler, sage ich mal. Und das hilft natürlich auch uns entsprechend, uns weiter in der Produktqualität zu verbessern. Aber dass wir unser Neues jetzt da durchsetzen haben können, spricht ja dafür, dass unsere Produkte sie im Einsatz oder in der Nutzung ja bewiesen haben.
Kommst du eigentlich selber nur zum Segeln?
Gar nicht mal so viel, ehrlicherweise, weil mit Familie daheim natürlich meine Freizeit entsprechend auch verplant ist. Und bei uns geht es ja, nachdem meine Frau auch im Betrieb ist, eigentlich 24/7 um Segelboote und um die Firma. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich gar nicht mal so best bin, wenn es irgendwann dann einmal nicht um Segelboote geht. Weil das hilft mir dann einmal den Kopf wieder ein bisschen frei zu kriegen und Energie zu tanken und dann wieder am Montag in der Früh mit Elan anzugreifen.
Das kriegst also dieses Overkämmer und zur Ruhe kommen machst mit den Kindern auch viel im Fußballspielen, im
Wald und so weiter. Ja, wir sind halt viel unterwegs. Wir gehen wandern, wir verreisen übers Wochenende, machen Ausflüge. Die Kinder sind im Fußballverein oder im Segelkurs oder irgendwo anders. Genau, also man ist entsprechend unterwegs.
Ja, und bei den Kindern, das merke ich selber auch, da muss man sich so konzentrieren, da kann man nicht nebenbei noch an die Arbeit denken. Darum ist das eigentlich eine gute Trennung dann, gell?
Ja, das stimmt.
Die Kinder fordern uns.
Ja.
Deine Frau arbeitet mit dir zusammen. Mhm. Wie läuft das?
Gut. Ja, also das war ja natürlich nicht von Anfang an klar, dass das gut läuft. Und bin auch von einem oder anderen gewarnt worden, dass man nicht mit seiner Frau in einer Firma arbeiten soll. Aber wir haben das dann einfach ausprobiert und das funktioniert hervorragend.
Wir ergänzen uns, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, wir ergänzen uns gut und ich habe da jemanden nur zusätzlich in der Firma gewonnen, dem ich halt zu 100% vertrauen kann und der mir auch gut spiegelt und gut reflektiert. Und die Zeit, die wir dann tatsächlich halt auch zu Hause über die Firma sprechen, hat sie ja nicht, ist nicht mehr geworden, sondern hat sie eigentlich verringert. Und das hat sie deswegen verringert, weil sie, nachdem sie ja vorhin in der Firma involviert ist, alle Protagonisten ja kennt und dadurch ja, muss sie halt nicht da ewig lang erklären, um was es geht. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, ja.
Das ist schön. Das ist, glaube ich, eine Vorbildwirkung für viele.
Ja, ich glaube, das muss man immer individuell sehen. Ich denke, das wird nicht bei allen funktionieren.
Ja, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, was man halt für Stärken auch hat. Weil wenn jetzt deine Frau mit sowas nichts anfangen kann, wird es schwierig, dass sie mitarbeitet.
Also das muss ja, nein, ihr macht das Spaß und sie macht das jetzt nicht gut in der Administration und halt auch alles, was jetzt Kundenbetreuung anbelangt, das liegt ihr einfach halt auch. Und von dem her passt da die Aufteilung in der Firma ganz gut. Ich meine, es ist schon klar, dass in der Firma halt nur einer der Chef ist, weil sonst wird es schwierig, ja, wenn man da nicht klar ist. Aber das funktioniert ja immer im Austausch, sage ich mal. Das ist ja nicht so, dass man da sagt, so ist und
ja. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Jetzt haben wir so um die 30, genau.
Das ist eine ganz schön große Flotte.
Ja, also wir suchen immer motivierte Mitarbeiter, schauen halt auch immer, dass wir dementsprechend unsere Mitarbeiter selbst ausbilden. Also wir haben gerade aktuell zwei Lehrlinge, die Bootsbau lernen.
Also gibt es richtig eine Bootsbaulehre?
Genau, Bootsbaulehre, genau.
Mhm. Wo gehen die in die Berufsschule?
In Kremsmünster.
Aha.
Genau.
Wie lange dauert das, 3 Jahre?
Ja, genau. Mhm. Da bilden wir aktuell 2 aus und im Herbst fängt nur 3. an. Genau.
Das sind dann auch so leidenschaftliche Segler oder so, die dann zu euch kommen? Oder
nicht notgedrungen, aber natürlich ist es nicht schlecht, wenn man entsprechende Leidenschaft für Segeln mitbringt. Aber also beide Lehrbuben, die absolvieren gerade einen Segelkurs. Ja, das, was ich natürlich auch unterstütze, weil etwas gibt es Besseres, als wenn sie die Lehrlinge oder generell die Mitarbeiter halt mit dem Thema Segeln und mit dem Produkt selber einfach nur beschäftigen. Ja, und
wie ist dein Führungsstil?
Ich würde den als teamorientiert beschreiben. Muss aber dazu sagen, dass ich über die Jahre meinen Führungsstil ein bisschen verändert habe, weil ich über die Jahre ja verschiedene Erfahrungen gemacht habe, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Und meines Erachtens nach ist es immer wichtig, eine klare Linie zu haben und dass die Mitarbeiter halt einfach wissen, woran man ist. Ja, klare Aussagen, klare Linie.
Wie können wir das jetzt vorstellen? Was hat nicht funktioniert? Wie hast du da getestet? Hast du gedacht, das probiere ich aus, tue ich mal so, tue ich mal so? Oder war das einfach so ein Lernen im Tun?
Nein, das war einfach Lernen aus Erfahrung. Aus Erfahrungen, die man macht. Also ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber
hast du einfach bei manchen Sachen gemerkt, das funktioniert so nicht?
Ja, das funktioniert so nicht.
Mit den Leuten oder so.
Genau. Also man hat einfach gemerkt, das funktioniert so nicht und dann muss man es anders machen.
Und deine Mitarbeiter teilen diese Leidenschaft im Bootbau wahrscheinlich?
Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben einen guten Mix in der Truppe aus sehr erfahrenen Mitarbeitern. Also da sind teilweise Mitarbeiter dabei, die schon bei meinem Opa gearbeitet haben. Na, also wirklich? Die kennen mich als so kleinen Stöpsel, wo ich da in der Firma rumgelaufen bin. Und haben erst unlängst bei einem 40-jährigen Jubiläum gefeiert. Und von ganz junge Leute, also nicht nur halt die Lehrlinge, sondern einfach junge Leute, die sich begeistern fürs Handwerk und halt was noch bauen wollen und noch selber was erschaffen wollen. Genau. Und da haben wir echt einen guten Mix beieinander.
Sehr cool. Andreas, bei dir sieht man einfach, du lernst aus deinen Fehlern oder aus dem, was passiert. Du entwickelst weiter, du machst tolle Schiffe. Und ich danke dir sehr für die ehrlichen Einblicke und auch für das, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, danke für die Einladung.
Genau solche Geschichten wollen wir beim RDS Unternehmertalk sichtbar machen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim RDS Unternehmertalk.